Ich fange an mit einem Zitat. Es wird heute einige Zitate zu lesen geben, vorgelesen. Also lade ich uns ein, dass wir schön fleißig konzentriert zuhören. Ja, zuhören. Und klaren Kopf bewahren. Vielleicht kennt das jemand, dieses Denkmal, zufällig. Ja?
Also ich kenne nicht das Denkmal, aber ich kenne den Spruch, der ist von Martin Luther.
Von Martin Luther, okay. Das Wort, sie lassen starren. Wo kommt das her? Wer weiß das, zufällig? Eine große Burg ist unser Gott. Eine feste Burg ist unser Gott. Aus diesem Lied, ich glaube, die vierte Strophe fängt damit an, oder die dritte war es. Das Wort, sie lassen starren, stehen. Und dann zusätzlich, wie er sich auf das feste Fundament gestellt hat, das Wort Gottes, denn er will nicht anders. Ich will mit einem Zitat anfangen, das steht in Schritte zu Jesus, Seite 53. Da heißt es, wenn der Heilige Geist unser Gewissen wach rüttelt, spüren wir etwas von der Macht der Sünde und dem Elend, das sie in dieser Welt anrichtet. Wir spüren etwas. Wir kriegen eine Abneigung, einen Hass dagegen. Denn, weiter heißt es, Sünde trennt von Gott und macht den Menschen zu einem Sklaven. Jeder Mensch, der geboren wird, automatisch ist verkauft an die Sünde, die Macht der Sünde. Und erst wenn er Jesus begegnet und etwas davon anfängt zu verstehen, spürt er in seinem Herzen eigentlich, wie korrupt, krank die Welt und man selbst ist und eine Abneigung davon hat und merkt aber, dass man irgendwie doch gebunden ist, irgendwie an dieses ich-zentrierte, stolze Wesen. Ich möchte mal uns sensibilisieren und ein paar Statistiken vorlesen aus, die meisten sind davon aus dem Jahr 22, manche auch später oder noch später. Da heißt es, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Im Jahr 22 gab es 28 bewaffnete Kriege in verschiedenen Ländern. Wir hören höchstens jetzt von zwei, ein bisschen Ukraine oder Palästinenser, aber im Jahr 22 gab es 28 bewaffnete Kriege. Und man müsste meinen, die Sklaverei ist ja abgeschafft worden, aber pro Jahr werden geschätzt 12,3 Millionen Menschenseelen Opfer von Sklaverei und Menschenhändler. 12 Millionen. Diese Sünde, die hier herrscht auf der Welt. 210 Millionen illegaler Drogen werden pro Jahr von Menschen, also von 210 Millionen Menschen konsumiert an Drogen, die illegal sind. Drogenhändler machen einen Umsatz pro Jahr geschätzt auf 320 Milliarden Euro. In Deutschland, wenn wir auf Deutschland schauen, circa 300.000 Menschen werden Opfer von Hackerangriffen pro Jahr. Cybergewalt. In Deutschland, man mag es kaum glauben, finden 121.000 Einbrüche pro Jahr. 121.000 Einbrüche. Alle vier Minuten ein Einbruch. Vier pro Minute meine ich, Entschuldigung. In Deutschland werden 42.000 PKWs gestohlen. Weltweit 7,15 Millionen pro Jahr gestohlene Fahrzeuge. Wie viel da Mafia unterwegs ist und man bestohlen wird. In Deutschland werden 47.000 Opfer von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen. Und das ist nur die Zahl, die die nur gemeldeten Fälle sind. Wenn man realistisch schaut, dann wird es bis zum Dreifachen und sonst mehr sein. Über Hunderttausende von Menschenseelen, die einfach der Gewalt fallen. Während wir hier so uns gemeinsam treffen, leiden irgendwo Menschenseelen an Gewalt. Weltweit sind es geschätzt 1 Million plus, die nicht gemeldet sind, die an dieser Gewalt Opfer sind. Pro Jahr finden circa 2 Millionen Raubüberfälle in der Welt statt. Wir haben auch von Gisela, von ihrer Schwester vor kurzem gehört. Sie war eine von diesen Opfern von Raubüberfall. Knapp 1 Million stirbt durch Waffen pro Jahr und die Mehrheit davon nicht durch Krieg. 1/4 aller Internetanfragen drehen sich um Pornografie. Das sind 68 Millionen Aufrufe pro Tag. Wie verseucht das Internet und die Menschenherzen sind. Jede dritte Ehe endet in Scheidung in Deutschland. Und geschätzt ca. 20% der Bevölkerung leiden unter stärkeren oder schwächeren Depressionen. Und 700.000 Menschen nehmen sich das Leben selbstständig. Das ist 1,3 Personen pro Minute. Jede Minute ein Menschenherz, das sich das Leben nimmt. 3 Millionen starben in einem Jahr nicht nüchtern am Steuer. Sie sind Opfer des Alkohols geworden. Und Schätzungen zufolge sind nur 10% freiwillig in der Prostitution verwickelt. Nur 10%. Jeder Zehnte in Deutschland definiert sich mittlerweile als LGBTQ+, Verwirrung des Geistes. Und 57 Millionen Babys pro Jahr werden abgetrieben. Ich lese nochmal das Zitat vor aus Schritte zu Jesus. Wenn der Heilige Geist unser Gewissen wachrüttelt, spüren wir etwas von der Macht der Sünde und dem Elend, das sie in diese Welt anrichtet. Sünde trennt von Gott und macht den Menschen zu einem Sklaven. Die Wurzel des Bösen ist in uns tief drinne. Und wo kein Richter, da kein Kläger, andersrum, wo kein Kläger, da kein Richter, passiert noch mehr Gewalt, die wir nicht kennen. Die Welt ist am Rande der Katastrophe. Wir kriegen oft vieles gar nicht mit oder wir nehmen es schon so automatisch auf. Und ich möchte, als ich diese Statistiken gesehen habe, ist mir ein Zitat ins Herz gekommen, das steht im Leben Jesu. Und fühlt euch mal hinein, ihr, die ihr Väter und Mütter seid. Ein menschlicher Vater ist herzlich besorgt um seinen Sohn. Wenn er sein Kind ins Auge schaut, so erzittert er bei dem Gedanken um die Gefahren, die das Leben um sich bringt. Er möchte seinen Liebling vor den Gewalten Satans bewahren und Anfechtung und Kampf von ihm fernhalten. Gott aber sandte seinen eingeborenen Sohn in einen viel heißeren Kampf und in bedeutend größere Gefahr, damit unsere Kindlein, Kleinen, den Pfad zum Leben gesichert würde. Ist das nicht schön? Jesus hat uns den Weg geebnet. Darum steht die Liebe. Darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zu versöhnen für meine, unsere, deine Sünden. Darüber wundere dich, o Himmel, und staune, du Erde. Amen. Was für ein Zitat. Gott sei Dank, liebe Geschwister. Jesus ist Sieger. Und der Martin Luther hat ihn so bezeichnet, Jesus, den Heiland. Dieses Wort hat er erfunden. Da steckt Heilung drin. Heilung für die Nationen. Und Jesus lädt alle ein. Er ist das Heilmittel für all die Wunden auf dieser kranken Welt. Und du magst dich fragen, warum geht's aber in der Welt es immer schlimmer zu? Kann ich was dagegen tun? Können wir Adventisten etwas dagegen tun, gegen dieses Leid? Du schaust dich vielleicht um und sagst, nein, mir scheint nicht so. Weil die Wächter Zions, nämlich wir, entwaffnet wurden, geistlich entwaffnet wurden. Du fragst dich vielleicht, wie sind wir geistlich entwaffnet? Und ich antworte darauf, das Wort Gottes steht nicht mehr da, wo es hingestellt worden war, nämlich zuerst in deinen Sinn. Und dann, wenn es deinen Sinn erfüllt hat, dann kannst du nicht anders, es geht an die Kanzel und dann von der Kanzel in die Welt. Aber vielleicht denkst du, was kann ich schon allein bewirken mit meinen Gaben für diese große Welt und das so viele Leid? Ich lade dich ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Die Bibel gibt uns Antwort. Lasst uns in 5. Buch Mose gehen, Kapitel 28. 5. Buch Mose, Kapitel 28. Das bekannte Kapitel, wo Gott zu seinem Volk spricht über den Segen und den Fluch. Kapitel 28, 5. Mose. Und was hier uns gezeigt wird, ist eine Gesetzmäßigkeit, auf die ich hier das Gewicht legen möchte. Eine Gesetzmäßigkeit, die uns sagt, spielt keine Rolle, ob Mann oder Frau, ob gläubig oder ungläubig, ob du, was auch immer du für eine Identifikation hast, wie du dich siehst. Wenn du diese oder jene Dinge tust, hat es automatisch eine gesetzmäßige Folge. Vers 1, da heißt es, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Nehmt euch dieses Bild, stellt euch einen Berg vor und Gott sagt, wenn du mir nachfolgst, wirst du erhöht werden. Über was? Über alle Völker. Was heißt es, über alle Völker erhöht zu werden? Wissen wir übrigens, dass das Adventvolk, wenn wir die Schriften der Prophetie studieren, Gott einen Plan hatte mit dem Adventvolk. Er wusste, was für Krisen auf diese Welt zusteuern, wie viel Krankheit und Leid sich vermehren wird. Er wusste das alles und er hatte einen Masterplan mit einem übrigen Volk, das besonders in Sachen Gesundheit sich unterscheiden sollte von der ganzen Welt, einen ganz anderen Ansatz haben, den mit den Naturgesetzen zu arbeiten, die Gott vorgegeben hat. Und der Plan wäre, so schreibt der Geist der Weissagung, das Adventvolk würde erhöht werden über alle Nationen. Und wenn die Völker ihre Krisen, Pandemien und sonst was für Probleme kriegen und die Leute schreien würden, wer kann uns helfen? So wird Gott sagen, das Volk habe ich erhoben. Das hat die Lösungen für alle eure Probleme. Diesen Plan hatte Gott mit uns, den wir jetzt aber so nicht erfüllt haben. Weiter heißt es, ab Vers 2, und alle diese Segnungen werden über dich kommen. Und dann heißt es, Vers 3, Segen kommt über dich, auf dem Feld, in der Leibesfrucht, über dein Vieh, über deinen Korb, über deine Arbeit, über die Feinde. Segen, 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 in deiner Scheune, überall Segen. Und wieder, Vers 10, wiederholt Gott, dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Also heißt es, alle Völker, sie schauen sich um, aber sie sehen nicht. Sie sehen nicht das Heilmittel, sie sehen nicht den Heiland in den Menschen. Und darum gehen die Völker zugrunde unter all diesen Seuchen und Plagen. Aber dieser Segen, ich möchte auch betonen, ist nicht nur auf ein Volk, eine Nation, eine Gemeinschaft begründet. Nein, es ist auch für jeden Einzelnen bestimmt als Individuum. Ich meine, denk mal an Abraham. Er war ein Mann. Und Gott hat die Umstände so gelenkt, dass innerhalb er seines Lebens weltbekannt wurde. Denn er ging in das ägyptische Land und Gott hat ihm dort Plagen geschickt auf das Pharaos Haus. Und das war eine Nation, die war sehr weit entwickelt. Und danach steht in der Bibel, nachdem er wegzog, Abraham, hat es sich über allen Fürsten rumgesprochen, dass sie den Gott Abrahams zu fürchten haben. Und später, als Lot in Schwierigkeiten geraten ist und Elam, das Gebiet des Babylons, dieses große Gebiet, alles ein König eroberte mit seinen Partnern, Genossen und kam und bis nach Ägypten rückte und alle überwand, sandte Gott Abraham und Abraham hat diesen König besiegt. Nach diesen haben die ganzen Kanaaniter-Könige Abraham die Ehre gegeben. Abraham war bekannt von Babylon bis nach Ägypten. Dieser Mann, Gott hat ihn erhoben, damit alle seinen Gott fürchten. Kapitel 28, Vers 13 geht's weiter. Da heißt es, und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und er wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust. Und wenn du nicht abweichen wirst von allem den Wort, abweichen, das Wort sie lassen Stein, stehen oder starren. Wenn du nicht abweichst, sagt er, hier stehe ich, kann nicht anders. Die ich euch heute gebiete, werden weder zu rechten noch zu linken, so dass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Folgt was? Segen. Und jetzt schauen wir mal den Fluch an, Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, so dass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann kommt, verflucht in der Stadt, auf dem Feld, in den Korb, auf der Arbeit, Eingang, Ausgang, Feinde, Bedrohung, Angst, Zustände, Pest und so weiter, Schwindelsucht, Fieber, Hitze, Brand, Entzündungen, Dürre, Getreidebrand, Probleme mit so, dass du der Schwanz bist und nicht das Haupt. Dann Vers 27, da heißt es, der Herr wird dich schlagen mit dem Geschwür Ägyptens und mit Beulen und Räude und Krätze, sodass du nicht geheilt werden kannst. Also übrigens, Gott hatte auch geplant mit Adventvolk, dass sie von vielen Krankheiten, ich weiß nicht von allen, aber meines Wissens tatsächlich, ja, von allen, dass er sie erhebt durch diesen Lebensstil und den Segen, wenn sie gehorchen, dass sie ein Schauspiel werden für die Welt, wie Gott sie segnet und erhöht, damit sie ihn kennenlernen, nicht, dass wir irgendwas uns vormachen brauchen. Aber wir erleben das nicht. Wir erleben auch den Fluch der Krankheiten der Ägypter. Schaut mal Vers 28, der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn, mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Auch wir in der Adventgemeinde merken die Verwirrung der Sinne, die Irrlehren, die alle da in unseren Gemeinden rumschwirren, die Verwirrung, das klare Denken, dieses Bildungssystem, was wir haben, wo wir nicht mehr selbstständig denken können, alles ein Fluch, weil wir uns von dem Wort Gottes entfernen, zur Rechten oder zur Linken. Er wird dich mit Verwirrung der Sinne schlagen. Wundert euch nicht, warum wir so viel Verwirrung haben. Vers 30, du wirst dich mit einer Frau verloben, aber ein anderer wird mit ihr schlafen. Warum haben wir so viele Ehebrüche, Scheidungen, Probleme, Vergewaltigung, Fluch? Hier steht's geschrieben. Weiter heißt es, du wirst ein Haus bauen, aber nicht darin wohnen. Du wirst einen Weinberg pflanzen, aber ihn nicht nutzen. Wie viele heiraten und dann bauen sie ein Haus und später besitzt es einen anderen, weil Untreue im Spiel war. Wir merken diesen Fluch in der Welt. Weiter heißt es, Vers 31, dein Rind wird von deinen Augen geschlachtet werden, aber du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird vor deinem Angesicht geraubt und dir nicht zurückgegeben werden. Deine Schafe werden deinen Feinden gegeben werden und du wirst keinen Retter haben. Wir sehen also, wenn wir kurz zurückdenken an die Statistiken, die ich vorgelesen habe, wenn man ganz logisch, sachte, nüchtern drüber schaut, dann erkennt man, der Fluch lastet, weil vom Wort Gottes man abgerückt ist. Das bezieht sich nicht nur auf das israelitische Volk allein, diese Fluch und Segen. Das sind ganz normale Gesetzmäßigkeiten, nach denen Gott regiert. Du entscheidest selber über Fluch und Segen. Wenn du das Wort Gottes liest, hörst und es umsetzt, folgt der Segen, wenn nicht, Fluch. Ganz einfach. Und da wir jetzt in der Sabbatschule die Reformatoren uns anschauen, habe ich aus dem Buch Der große Kampf einige Ausschnitte genommen, wie Gott es demonstriert hat bis heute in Europa, wo wir die Folgen von Fluch und Segen noch heute betrachten können. Da steht zum Beispiel die Französische Revolution. Wir wissen, dass Frankreich hat sich nicht für die Reformation entschieden. Aber Gott hat Frankreich besucht mit einigen Reformatoren, einzelnen Individuen, die das Wort ausgeteilt haben. Das gerade Wort. Nicht zur Rechten, nicht zur Linken. Das gerade Wort. Und dann passierte Folgendes. Schaut mal, die Folge von Ursache und Wirkung. Statt abends ins Wirtshaus zu gehen, versammelten sie sich in ihren Wohnungen, um das Wort Gottes zu lesen und sich im Gebet und Lobpreisungen zu vereinen. Bald machte sich in diesen Gemeinden eine große Veränderung bemerkbar. Obwohl sie der bescheidensten Klasse angehörten, Ungebildete waren und schwere Landarbeit verrichteten, wurden doch die umgestaltende, erhebende Kraft der göttlichen Gnade in ihrem Leben sichtbar. Merkt ihr, das Wort Gottes wird gerade gepredigt in Frankreich. Irgendwelche Hinterwäldler, sage ich mal so auf Deutsch, Säufer in der Kneipe, hören das Wort und sie nehmen es an als Autorität. Sie beugen sich, sie demütigen sich darunter. Und die Veränderung bleibt nicht aus. Da heißt es, demütig, liebend und heilig erfüllten sie das Zeugnis ihres Glaubens. Eine Haltung, die das Evangelium für alle vollbringt, die es aufrichtig annehmen. Aber wir wissen, dass in Frankreich nicht alle sich dafür entschieden haben, den Segen zu empfangen, das gerade Wort anzunehmen. Das gerade Wort hat nämlich viel uns zu schneiden, an uns, an unseren Herzen zu beschneiden. Und das will nicht jeder Mensch. Ein Wort, wo du einfach nur Geld zahlst und du kommst in den Himmel, ist leichter zu halten als eins, das fordert von dir komplette Unterordnung. Weiter heißt es, die Reformation hatte der Welt eine allen zugängliche Bibel angeboten, indem sie das Gesetz Gottes aufschloss und seine Ansprüche für das Gewissen des Volkes geltend machte. Wir müssen verstehen, Gott regiert über alles. Und auch diese Welt ist von ihm geschaffen und ist seinen Gesetzen untergeordnet. Wenn wir nach seinen Gesetzmäßigkeiten anfangen zu folgen, folgt daraus für uns als Individuum Segen und letztendlich auch für unsere Gesellschaft. Das bleibt nicht aus. Die unendliche Liebe, heißt es weiter, hatte den Menschen die Grundsätze und Ordnung des Himmels entfaltet. Gott hatte gesagt, so behalte nun und tu es, denn das wird euer Weisheit und Verstand sein bei allen Völkern. Wenn sie hören werden, alle diese Gebote, dass sie müssen sagen, ei, welch weise und verständige Leute sind das und ein herrliches Volk. Wir sehen hier, dass die Prophetin das Wort, dass an Israel dieser Segen und Fluch unter anderem aus dieser Verheißung gerichtet worden ist, wendet sie auf Frankreich an, beziehungsweise auf alle Reformationsländer. Dieser Segen und Fluch ist eine Gesetzmäßigkeit, die für alle gilt. Merken wir es, Ellen White wendet es an. Weiter heißt es, als Frankreich die Gabe des Himmels verwarf, säte es den Samen der Gesetzlosigkeit und des Verderbens. Und die unausbleibliche Entwicklung von Ursache und Wirkung, Gesetzmäßigkeit, gipfelte in der Revolution und in der Schreckenherrschaft. Was sie alles nicht gemacht haben, sie haben die Ehe abgestuft, dass man einfach vertraglich sich scheiden wieder kann. Ja, die Woche haben sie auf 10 Tage gemacht, dann die Bibel haben sie verbrannt und alle, die Prediger waren, die mussten absagen und sonst was. Und dann haben sie sie gefeiert und Menschen umgebracht und sonst was. Das ist Ursache und Wirkung, wenn du das Wort Gottes beiseite schiebst und dagegen kämpfst. Aber was war jetzt mit diesen Leuten, die das Wort Gottes annahmen in Frankreich, die das gerade Wort gepredigt haben, sich danach geordnet haben? Sie mussten, ich lese vor, in zahlreichen Ländern wurden Tausende und Abertausende, die Blüte der Nation, die reinsten und edelsten, die intelligentesten und gebildetsten, die frommen und ergebenen Prediger, arbeitsame und vaterlandsliebende Bürger, große Gelehrte, begabte Künstler und tüchtige Gewerbtreibende erschlagen oder gezwungen, in andere Länder zu fliehen. Also überlegt euch mal, wenn man den Menschen ausrottet, die von Gott gesegnet werden, was bleibt dann letztendlich? Ein anderes Beispiel von der Schweiz. Hat sich jemand schon mal gefragt, warum die Schweiz so reich ist und wohlhabend und eine der so kleinen Nationen, aber in Europa so reich und wohlhabend ist? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum? Ich lese mal vor, großer Kampf, Seite 238, da heißt es, von Genf, ging nicht nur Schriften hinaus, sondern auch Lehrer wurden ausgesandt, um die reformierte Lehre zu vertreten. Nach Genf schauten die Verfolgten aller Länder. Merkt ihr was? Denkt an 28, 5. Mose 28. Wenn du gehorchst, werde ich dich erhöhen, dass alle Völker dich fürchten und dich erkennen. Nach Genf schauten die Verfolgten aller Länder, um Belehrung, Rat und Ermutigung zu erlangen. Die Stadt Calvins wurde zu einer Zufluchtsstätte für die verfolgten Reformatoren des ganzen westlichen Europas. Auf der Flucht von den schrecklichen Stürmen, die jahrhundertelang anhielten, kamen die Flüchtlinge an die Tore Genfs. Ausgehungert, verwundet, der Heimat und der Verwandten beraubt, wurden sie herzlich empfangen und liebevoll versorgt. Die hier eine Heimat fanden, gereichten der Stadt, die sie aufgenommen hatte, durch ihre Frömmigkeit, Gelehrsamkeit und Tüchtigkeit zum Segen. Zum Segen. Wirst du der Stimme des Herrn gehorchen, wirst du das Wort Gottes nicht verrücken lassen in dein Leben, du wirst erhöht werden und ich mache dich zu einem Segen. Wie er auch zu Abraham sagte, ich mache dich zum Segen aller Nationen. In dir sollen alle gesegnet werden. Ganz einfache Sache, Fluch oder Segen stehen ganz nah beieinander. Im großen Kampf wird auch ein Beispiel von Schweden gezeigt. Da heißt es, da gab es zwei Brüder als Reformatoren. Auf Wunsch des Königs übernahmen die beiden Brüder die Übersetzung der ganzen Bibel. So erhielt das schwedische Volk zum ersten Mal das Wort Gottes in seiner Muttersprache. Der Reichstag ordnete an, dass im ganzen Land Prediger die Bibel auslegen sollen. Merkt ihr? Da gab es zwei Männer, die haben das Wort Gottes nicht verrücken lassen, sondern ins rechte Licht sich ihm gebeugt und es dann auf die Kanzel gebracht, weil sie voll da waren. In dem Sinn war das Wort, an die Kanzel. Und von den Kanzeln ging es bis zum König. Und der König hat es angenommen und daraus sollte es Prediger in die ganze Nation hinausgehen. Aber auch nicht nur dort, sondern auch die Kinder in der Schule sollten unterrichtet werden, darin zu lesen. Die Bildung wurde hochgenommen. Allmählich, aber sicher wurde das Dunkel der Unwissenheit und des Aberglaubens durch das herrliche Licht des Evangeliums zerteilt. Von der römischen Unterdrückung befreit, stieg. Merken wir wieder diese Wortwahl? Erhöhung, steigen. Stieg die Nation zu einer Stärke und Größe empor, die sie noch nie zuvor erreicht hatte. Schweden wurde eines der Bollwerke des Protestantismus. Ein Jahrhundert später, in einer Zeit höchster Gefahr, kam diese kleine und bis dahin schwache Nation, die einzige in Europa, die es wagte, eine rettende Hand auszustrecken, Deutschland in den schrecklichen Kämpfen des Dreißigjährigen Krieges zu helfen. Bis heute sehen wir in der Schweiz, in Schweden und sonst wo, ihr könnt euch eine Hausaufgabe nehmen und mal gucken, die europäischen Länder, die mal protestantisch waren, jetzt natürlich folgt der Fluch. Aber wir wissen aus den 10 Geboten, das 2. Gebot sagt, ich werde verfluchen bis 2. und 3. Generation, aber segnen bis in das 1000. Glied derer, die mich lieben und meine Gebote halten. Großer Kampf, Seite 238. Die kleinsten Länder, die bescheidensten und am wenigsten mächtig zu nennenden Völker wurden seine Bollwerke. Da war das kleine Genf inmitten starker Feinde, die auf seinen Untergang bedacht waren. Da war Holland mit seinen sandigen Küsten an der Nordsee, das gegen den Tyrannen Spanien kämpfte, damals das größte der Königreiche. Da war das raue, unfruchtbare Schweden. Sie alle errangen Sieg für die Reformation. Das Wort Gottes wurde aufgestellt. Das Wort Gottes wurde zu einem Schwert. Und da konnten die Spanier oder wer auch immer kommen, alle ihre Schiffe wurden versenkt. Fluch oder Segen, bis heute können wir das noch sehen in den Reformationsländern, dass die Kindeskinder gesegnet werden durch die Vorväter, die das Wort Gottes auf ihren Platz gestellt haben. Und wir sehen, ich betone es noch einmal, alles fing öfter mit einzelnen Menschen an, die etwas gemeinsam hatten, nämlich sie suchten das Wort Gottes, von ganzem Herzen. Sie hatten die Liebe zur Wahrheit. Das war ihr Leitmotiv. Und dann predigten sie das Wort. Sie waren in der Schrift zu Hause, würde man heute sagen. Dies führt zu einer persönlichen Erweckung. Liebe Geschwister, Erweckung geht einher mit dem Wort Gottes. Oder möchte ich sagen, das Wort Gottes muss zuerst uns durchdringen, damit wir wissen, warum und weshalb und zu wem und was wir überhaupt beten, wenn wir um Erweckung beten. Denn bei der Erweckung geht es ja um die persönliche Beziehung zu Gott. Wenn du betest für deine Gemeinde als Erweckung, fängt Gott an, dir zu zeigen, dass du zum Wort zurückkehren musst, dass du davon gefüllt werden musst, damit du das gerade Wort predigen kannst und damit die Geschwister belebt und gespeist werden. Und dann bewegt das Wort die Nation. Wenn wir in Jeremia-Brief gehen, Jeremia 23, genau. Jeremia Kapitel 23. Vers 29. Da heißt es, Jeremia 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer? Bruder und Schwester, ist das Wort Gottes in dir wie ein Feuer? Oder ist es lau, matt und tot? Ich meine, denken wir an die Emmaus-Jünger, die Jünger von Jesus, die eine Erwartung an ihn hatten durch das Wort der Tradition vermischt, das kraftlos war in sich, fruchtlos. Sie waren enttäuscht, weil sie die Prophetie nicht richtig verstanden haben, das Wort Gottes nicht für sich selbst ausgelegt haben. Und Jesus geht mit ihnen einher und anstatt ihnen zu sagen, hier bin ich bin auferstanden, preise und bete mich an, sagt er, was ist los? Was ist euer Problem? Und dann führt er sie zur Schrift von Mose und die ganzen Propheten und zeigt ihnen alle Vorhersagen, alle Prophezeiungen auf Jesus Christus. Und was war das Resultat, als die Jünger, als Jesus weg war, zueinander sagten, brannte nicht unsere Herzen, als er das Wort Gottes gepredigt zu uns hat? Das direkte Wort hat Kraft, dass es anfängt zu schneiden und zu brennen in uns. Die Frage ist, willst du auch, dass dein Herz brennt von dem Wort Gottes? Dann entscheide dich heute, so wie die Einzelnen damals, das Wort Gottes zu suchen, zur ersten Priorität zu machen. Sei es Arbeit, Beziehungen, Freizeit, Geld, was auch immer an deiner Zeit, deine Zeit stiehlt, leg es beiseite. So wie wir in der Kindergeschichte haben gehört, da war ein kleiner Junge, der hat von ganzem Herzen gebetet. Sein einziges Ziel, Fokus war das Wort Gottes. Und Gott hat ihn reformiert, erweckt und bewegt und durch ihn noch viel mehr angerichtet. Wenn wir also zu klagen haben, dann die Sache ist, was ist dann mit dir, wenn du dich beschwerst über die Gemeinde? Was ist dann mit dir? Ja, es gibt Gründe, warum die Christenheit heute kraftlos ist. Warum die Adventisten in Deutschland so schwach sind. Unsere Herzen brennen nicht und das Wort ist nicht unser Heim. Darum geht's bergab mit den Nationen. Darum gibt's so viel Flüche auf der Welt. Wenn ich dich ehrlich frage, wer von euch studiert, studiert wirklich die Bibel daheim? Hand hoch, wer? Wer studiert die eigenen Glaubenssäulen? Wer nimmt sich Zeit, sie selber zu prüfen? Wer hat mal die Bibel von erster Seite zur letzten mindestens einmal für sich gelesen? Wer? Satan ist wie nie zuvor dran, den Einfluss vom Wort Gottes zu eliminieren. Was ist mit dir? Erlebst du Erhebung in deinem Leben oder Fluch? Bist du der Kopf oder der Schwanz? Meine Lieben, Satan nimmt siegreich unter uns das Wort von seinem Platz. Schaut mal. Eine seiner drei Wege, die er das macht, ist erstens, er nimmt die Glaubwürdigkeit der Schrift hinfort. Und weil wir uns nicht auskennen in der Schrift, dann laufen die Antitrinitarier um uns herum und wollen uns ihr Leben verbreiten. Da gibt es welche, die zweifeln, dass Jesus überhaupt göttlich ist, sondern geschaffen. Da gibt es Adventisten, die meinen, man muss den Mondkalender halten, damit man den Sabbat richtig hält. Jeden Tag verdrehen sie. Da meinen sie, sie müssen die jüdischen Feste erfüllen, die Jesus alle erfüllt hat in sich. Die einzigen, die auf uns warten, ist die zusammen das Fest der Laubhütten. Oder meinen, wir müssen den Namen nur den Namen nennen, damit er auf uns hört als Gott. Oder andere meinen, dass wir lehren müssen, dass Gott nicht aktiv tötet. Oder dass wir LGBT-feinfühliger reden sollten. Dass wir der Ökumene anpassen und sollen, damit wir mehr Einfluss gewinnen sollen. Wir sollten Frauen ordinieren, damit wir gleich sind. Alles ein Quatsch und Müll. Gotteslästerung. Das Wort Gottes muss in die Mitte gestellt werden. In Einrichtungen werden gepredigt die historisch-kritische Methode. Wenn da zum Beispiel die Geschichte steht von Petrus, dass er auf Wasser ging, dann setzen sich hin die Wissenschaftler und überlegen sich, schau mal, kann ich das heute auch tun? Nein, kann ich nicht tun. Was mache ich dann? Also stelle ich das in Frage. Ich wende die Methode der Kritik an und sage, na, das geht nicht, ich zweifle dran, also muss es irgendwie was Seelisches sein. Er hat einen Tiefgang in der Prüfung gehabt und seelisch überwunden. Und so wird das Wort Gottes der Kraft entnommen. Der Grundsatz der historischen kritischen Methode ist, erstmal so kann es nicht sein, wie es da steht. Ich zweifle dran. Die historisch-biblische Methode heißt, ich glaube daran, so steht es geschrieben. Ich kann nicht anders, hier stehe ich. Der Glaube vieler unserer Theologen, die die zukünftigen Prediger formen, leider geht in diese Richtung. Aber ich will nicht Kritik üben an unseren Leitern. Nein, ich bete für sie. Und ich glaube, da gibt es auch viele Treue, die das Wort auskündigen. Die anderen sind für mich einfach Blindenführer. Aber ich will sie nicht kritisieren, sondern das Wort predigen. Das Wort Gottes muss gepredigt werden. Das führt dazu, dass die Gemeinden aber in uns Kreisen, wie ihr merkt, kraftlos geworden sind, entwaffnet. Liebe Geschwister, es ist an uns, an dir, an mir, dass wir das gerade Wort wieder zur rechten Platz stellen. Und keiner soll sein Heil an einen anderen Namen hängen, egal wie er heißt. Paulus, Apollos, Petrus, Olaf, Taubert, Ronny, wie auch immer sie heißen, ist schön und gut. Aber wenn wir selber nicht zum Wort gehen, dann sind wir irgendwann auch einer der Irrlehrer, die umherstreifen. Zweiter Grund, wie Satan uns versucht so anzugreifen, neben der historischen kritischen Methode, ist uns die Zeit zu nehmen. Oh, wie oft höre ich das in unseren Gebetsgemeinschaften, in mir selber, diesen Kampf, dass ich mich als Opfer sehe, dass ich keine Zeit finde. Ich bin Opfer der Umstände, ich kann nicht, ich bin kaputt, müde und zerschlagen. Hört mal eine Anekdote, die das sehr schön darstellt. Das ist eine Geschichte quasi, wo Satan sich versammelt mit seinen Dämonen und beratschlagt. Er sagt, also die Dämonen sagen, wie sollen wir das machen, die Leute von dem Wort Gottes abhalten? Beschäftigt sie mit Dingen, die für das geistliche Wachstum nicht wichtig sind. Er findet unzählige Pläne, um ihren Verstand zu beschäftigen, antwortet er. Verführt sie dazu, Geld auszugeben und noch mehr auszugeben und noch mehr. Und zu Schulden machen, zu borgen und noch mehr Schulden. Überzeugt sie davon, dass Wünsche Bedürfnisse sind und vervielfacht die Dinge, die sie sich wünschen können. Überzeugt sie die Ehemänner, dass sie in gute Arbeitsmoral mehr damit zu tun hat, elf Stunden Tage zu haben und zu verbringen, als 8 Stunden ehrliche Arbeit zu leisten. Überreden sie die Ehefrauen, ihr Zuhause und ihre Kinder zu verlassen, um das zusätzliche Geld zu verdienen, das sie brauchen, um die Kreditkartenrechnungen zu begleichen. Verlassen sie sich nicht nur auf das Argument Geld, sondern sorgt dafür, dass sie den tiefen Wunsch verspüren, von den Kindern wegzukommen. Und stellen sie sicher, dass sie gelobt und bewundert werden, dass sie das Haus für ein zweites Einkommen verlassen. Überzeugen Sie sie davon, dass das, was ein Mann oder eine Frau wertvoll macht, die Fähigkeit ist, Geld zu verdienen und auszugeben. Wenn Ihre Familien zerbrechen, verlieren Sie den Ort, an dem ein Großteil der Zeit des geistlichen Wachstums und der Erhebung stattfindet. Überstimuliert Sie Ihren Verstand, damit Sie Ihr Gewissen nicht hören können. Sorgen Sie dafür, dass in allen Geschäften und Restaurants ständig unbiblische Musik läuft. Verführen Sie dazu, zumindest Ihre Autos und Wohnungen mit sinnlosen, betäubendem Zeug zu füllen. Wenn möglich, schieben Sie etwas zuckersüße Häresie oder Blasphemie in diese Zierungen hinein. Viele sind bereits abgestumpft und unempfindlich geworden und bemerken nicht einmal volle Dosis reiner Humanismus. Füllen Sie die Kaffeetische mit Zeitschriften, Zeitungen, überhäufen Sie 24 Stunden am Tag mit Nachrichten. Lass Sie den Fernseher so lang wie möglich an, bombardiere Sie mit Fahrzeiten, mit Werbetafeln, überflute Sie mit Briefkästen, Werbungen, Versandkatalogen, Gewinnspiele jeder Art, von Rundschreiben, Werbung, irgendwelchen Handy-Apps, kostenlosen Produkten, Dienstleistungen, falschen Hoffnungen. Wenn Sie dann auf die Idee kommen, die Bibel in die Hand zu nehmen, sind Sie schon zu müde, um weiterzulesen. Nicht wahr? Auch in Ihrer Freizeit sollten Sie sich austoben können. Geben Sie den Kindern reichlich Gelegenheit, nach der Schule mehrere Sportarten zu betreiben. Überzeugen Sie, dass dies für die Entwicklung von Selbstwertgefühl, guten Sportgeist und dauerhafter Freundschaft unerlässlich ist. Sie werden schnell vergessen, was für das geistliche Leben wichtig ist. Eltern, die sich bereits haben einreden lassen, dass sie länger arbeiten müssen, werden es lieben, weil sie dadurch mehr Zeit haben, bevor sie nach Hause müssen. Exzessiver Sport hat den zusätzlichen Vorteil, dass er die Andacht während des Abendessens zunichte macht. Schön. Wenn Sie versuchen, sich eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen, lasse Sie erschöpft vor Ihrer Freizeit zurückkehren. Sorgen Sie dafür, dass Sie zu beschäftigt und unterhaltungsorientiert sind, um an einen ruhigen Ort zu gehen, wo Sie über das Wort, das Werk von Gottes Schöpfung meditieren können. Schicken Sie sie stattdessen in Vergnügungspark zu Sportveranstaltungen und Konzerten. Halten Sie sie beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Strapaziert sie, damit sie, wenn sie sich zum Gottesdienst versammeln, immer noch mit ihren Gedanken beschäftigt sind und ihren Körper schlafen wollen. Kennt ihr das auch im Gottesdienst? Müde? Gedanken irgendwo anders, nur nicht bei der Predigt? Trojanisches Pferd. Jeder, der Zeit für das Studium von Gottes Wort und die Gemeinschaft mit der Familie hat, soll als faul abgestempelt werden. Kennt ihr dieses innere Gefühl, ihr wollt studieren, Bibel lesen und dann plagt euer Gewissen, dass ihr faul seid, ihr müsst ja das und jenes noch erledigen oder was denken die anderen über euch? Was für ein Faulenzer. Trojanisches Pferd. Das Beste an diesem Plan, sagt Satan weiter, ihnen die Zeit zu stehlen, ist das, dass er sich wunderbar in den allgemeinen Plan einfügt, das Gute und Böse zu verwandeln. Wenn Sie sich zum Gemeinschaft und zu einem Zeittreffen, in der Sie sich gegenseitig geistlich aufbauen können, soll Ihr Gewissen Sie plagen, damit Sie erkennen, dass Sie viel zu wenig Zeit mit Gott verbracht haben. Ja, Sie werden versuchen, dies auszugleichen, indem Sie sich für gute Zwecke engagieren. Bald werden Sie Ihr Leben mit so vielen guten Zwecken überfüllen, dass Sie kaum noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben, wie Zeit mit Gott und Ihrer Familie zu verbringen. Sie machen Ihre Gemeinschaftsmahlzeit kompliziert und extravagant, sodass Sie anfangen, sich über Details zu zanken und zu streiten und den eigentlichen Zweck vergessen. Ihre Schulen und Kirchen brauchen alle Geld, also machen Sie das Sammeln dieses Geldes ebenfalls kompliziert und zeitaufwendig. Wenn es zu einfach sein darf, wird es sehr schwierig sein, Zeit zu verschwenden und gute altmodischen Stolz zu wecken. Es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Interessante Anekdote, oder? Merkt ihr, findet ihr euch da wieder in dieser Geschichte, wie Satan uns manipuliert, wie er uns an der Nase rumführt? Dieses trojanische Pferd. Und jetzt, wo ich mir dieses Jahr auch vorgenommen habe, mehr in der Bibel zu studieren, merke ich, wie schwierig das manchmal ist. Du willst dich auf das Wort Gottes konzentrieren und deine alte Natur, der alte Mensch, der treibt dich zu Sorgen und das und jenes zu erledigen. Aber beim Wort Gottes kann das, die Gedanken fliegen davon. Wir müssen verstehen, wir müssen diesen Kampf verstehen. Das Wort Gottes sagt, wir haben zu tun, wir haben einen geistlichen Kampf. Unsere alte Natur trotzt dagegen. Wir müssen sie immer wieder ins Gebet bringen und ans Kreuz. Sonst werden wir verlieren. Wir werden nachgeben. Und diejenigen, die sagen, ich habe keine Zeit, ich muss so viel arbeiten. Ellen White sagt im Buch Lift Him Up, wer keine Zeit hat, der reduziere seine Arbeitszeit. Der verdiene weniger. Dann kann er nicht so viel mehr ausgeben. Dann braucht er nicht diesen ganzen Müll. Wir müssen, Leute, müssen geradlinig stehen. Wir sind in einem Krieg und das ist keine Anekdote in dem Sinne, das ist die Realität, in der wir uns befinden. Und der dritte Punkt ist das Bildungssystem von nicht selbstständigen Denkern. Im großen Kampf, Seite 235, wird hier berichtet, als die ersten Siege der Reformation erfochten wurden, sammelte Rom neue Kräfte in der Hoffnung, ihre Vernichtung zu vollführen. Um diese Zeit wurde der Jesuitenorden gestiftet. Als Mitglieder dieses Ordens erschienen sie unter dem Deckmantel der Heiligkeit, besuchten Gefängnisse und Krankenhäuser, halfen den Kranken und Armen, gaben vor, der Welt entsagt zu haben und trugen den heiligen Namen Jesu, der umhergang gegangen war, um Gutes da zu tun. Aber unter diesen tadellosen Äußeren wurden oft die gewissenlosesten und tödlichsten Absichten verborgen. Es war ein Hauptgrundsatz des Ordens, dass der Zweck die Mittel heiligt. Durch diese Regel wurden Lügen, Diebstahl, Meineid, Meuchelmord nicht nur verzeihlich, sondern sogar lobenswert, wenn sie den Interessen der Kirche dienten. Unter den verschiedenen Masken banden sich die Jesuiten ihren Weg zu, Achtung, Staatsmännern, arbeiteten sich zu Ratgeber der Könige oder heute der Politiker empor und leiteten die Politik der Nation. Willkommen in unserer Welt, wo die Jesuiten die ganze Politik betreiben. Und es heißt weiter, sie wurden Diener, um als Spione ihre Herren zu überwachen. Sie errichteten Hochschulen für die Söhne der Fürsten und Adligen, aber auch Schulen für das gewöhnliche Volk und brachten die Kinder protestantischer Eltern dahin, dass sie päpstlichen Gebräuchen huldigten. Das trojanische Pferd in der Bildung. Das System heute der Erziehung ist dazu da, dass wir so beschäftigt sind, einmal mit der Zeit und Sorgen und so weiter, aber auch so das Lernsystem, wie wir es lernen, dazu gebracht werden, dass wir das Denken denen überlassen. Wir gucken nur Zusammenfassung in den Nachrichten, weil mehr Zeit finden wir vielleicht nicht, oder irgendeinen beliebten Sprechers. Und das, was er sagt, das ist die Norm für uns. Es fällt uns schwer, selber zu denken, tief zu denken. Keine Zeit, merken wir, ne? Vor allem aber, wenn es um die Frage des Seelenheils, um uns persönlich geht, dann ist diese Sache katastrophal einfach unterm Tisch zu kehren. Denn wir hier in Deutschland, wenn man die Leute fragt, Christen lesen kaum noch die Bibel selbstständig. Wir hören uns da und da um, was uns irgendwie Prediger ansprechend sind, ohne sie zu kritisieren, und was für uns in unserem Sinn als Wahrheit stimmt, passt, nehmen wir an. Unser Maßstab werden also diese Menschen, die das Wort austeilen, und unsere Wahrnehmung, wie wir das interpretieren. Geschwister, willkommen in der HKM, historisch-kritische Methode. Du entscheidest, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Nee, ich denke, so kann es nicht sein. Er sagt so, aber er sagt so. Nein, ich denke, er hat Recht. Ja, woher nimmst du dir das Recht zu sagen, dass er Recht hat? Durch die Bibel oder durch deinen Verstand? Ist dein Verstand von der Bibel erleuchtet oder von diesem Bildungssystem? Willkommen in dem trojanischen Pferd, das dich kontrolliert. Es gibt ein interessantes Buch, Psychologie der Massen, von Gustave Le Bon, der lebte von 1841 bis 1939. Was er dort berichtet, ist sehr interessant. Über das Bildungssystem, schon damals, als es eingeführt wurde durch lateinamerikanische Ortschaften quasi oder Völker. Seite 90. Da spricht er über die Bildung. Die erste Gefahr in dieser Erziehung, die treffend als lateinisch gekennzeichnet wird, beruht auf einer psychologischen Grundirrtum, sich einzubilden, die Intelligenz entwickle sich durch auswendig Lernen von Lehrbüchern. Ferner bemüht man sich, so viel als möglich zu lehren und von der Volksschule bis zum Doktor- und Staatsprüfung hat der junge Mann sich nur mit dem Inhalt von Büchern vollzustopfen, ohne jemals sein Urteil oder seine Entschlusskraft zu üben. Der Unterricht besteht für ihn in Hersagen und Gehorchen. Ich habe mich gefragt, wenn man die Materialien von den Pionieren studiert, wie tief sie gedacht haben, wie tief sie das Wort kannten. Und uns heute vergleiche, dann denke ich mir, sind wir so degeneriert? Ich würde sagen, unter anderem ist ein trojanisches Pferd in der Bildung drin, das uns so gemacht hat, dass wir uns vorkommen, als wären wir irgendwie Hinterwäldler. Ja klar, weil wir nicht richtig erzogen werden, zu denken. Es heißt weiter, anstatt die Menschen für das Leben vorzubereiten, bereitet die Schule sie nur für öffentliche Ämter vor, in denen man ohne einen Schimmer von Tatkraft Erfolg haben kann. Und Seite 96 noch kurz dazu, da heißt es, im Hinblick auf Prüfungen, akademischen Grad, Diplom, Patent und so weiter, Anwendungen, Bildungsgangs, übermäßige Hinausschieben des praktischen der Lehre durch das Internat, den künstlichen Drill und die mechanischen Gedächtnisüberfüllung durch Überarbeitung ohne Rücksicht auf die Zukunft des Mannesalters und die Pflichten des Mannes, die er bald üben muss, durch Vernachlässigung der wirklichen Welt, in die der junge Mensch bald eintreten wird, der Gesellschaft, die ihm umgibt, in der er sich anpassen muss, will er nicht von vornherein verzichten des mechanischen Daseinskampfes. Also vorbereitet werden, oder? Für den er zu seiner Verteidigung und um sich zu halten, im Voraus gerüstet und gewappnet, geübt, abgehärtet sein muss. Diese unentbehrliche Ausrüstung, diese Errungenschaft, die wichtiger ist als alle anderen, diese Tüchtigkeit des gesunden Menschenverstandes, des Willens und den Nerven. In unseren Schulen wird sie nicht gewonnen. Ganz im Gegenteil. Statt den Menschen tüchtiger zu machen, machen sie ihm untüchtig für seine nächste, zukünftige und künftige Stellung. Daher sind nach dem Verlassen der Schulen sein Eintritt in die Welt und seine ersten Schritte auf dem Felde des praktischen, wirklichen nichts als eine reine schmerzhafte Niederlagen, aus denen er verwundet und für lange Zeit zermürbt, verkrüppelt hervorgeht. Und so weiter. Dasselbe gilt jetzt für uns, was die Bibel anbelangt, das selbstständige Studieren. Wir sagen, wer soll das verstehen? Wie kann man das verstehen? Ich bin doch kein Theologe. Als ich 2018 anfing, in die Gemeinde zu gehen in Bonn, bin ich in die Adventgemeinde gegangen und habe da den Prediger zugehört. Und er war seltsam. Er erzählte, wisst ihr, als ich jung war und im Gottesdienst mitsaß und der Prediger vorne irgendwas erzählt hatte und es stimmte nicht mit Wort Gottes, da stand die Gemeinde auf und sie hat ihn korrigiert aus dem Wort Gottes. Sie standen auf, sie hatten klaren Verstand und sie wussten zu unterscheiden, was da vorne überhaupt gesagt wird. Heute, sagt er, kann ich euch erzählen, was ich will. Und dann hat er so gelacht. Und er hat auch dann Quatsch erzählt den Leuten. Und ich war ganz frisch in der Gemeinde, habe gesessen und zugehört und die anderen geschaut. Und sie waren wie Zombies und haben nichts gesagt. Und er hat sich lustig drüber gemacht, in der Predigt. Könnt ihr euch das vorstellen? Trojanisches Pferd. Ich lese weiter vor, von Ellen White, Zitat: Die Kommentare, die über das Wort Gottes geschrieben wurden, stimmen nicht alle überein. Oft kollidieren sie miteinander. Gott bittet uns nicht, uns von ihnen leiten zu lassen. Es ist sein Wort, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Jeder kann, ich betone, jeder kann dieses Wort für sich selbst erforschen. Und sie können wissen, dass die Lehre dieses kostbaren Buches unabänderlich ist. Die Meinungen der Menschen sind unterschiedlich, aber die der Bibel sagt immer dasselbe. Das Wort Gottes ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Bibel ist nicht nur für Geistliche und Gelehrte bestimmt. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind, Kinder, die Bibel ist auch für euch. Sollte die Heilige Schrift für sich selbst lesen. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass der Prediger sie für sie liest. Die Bibel ist Gottes Wort an dich. Der Arme braucht sie genauso wie der Reiche. Der Ungebildete genauso wie der Gelehrte. Und Christus hat dieses Wort so klar gemacht, dass niemand beim Lesen stolpern muss. Eine Verheißung aus den inspirierten Schriften. Köstlich. Lassen wir uns nicht in unseren Gedanken degenerieren lassen und sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, die Umstände und sonst was. Nein. Das heißt noch einmal, Manuskript 12 von 1901, Suchen bedeutet, sorgfältig nach etwas zu suchen, das verloren gegangen ist. Suchen Sie selbst nach dem verborgenen Schatz. Überlassen Sie diese Arbeit nicht den Predigern. Sie können es sich nicht leisten, das Wort Gottes nicht zu kennen. Studieren Sie die schwierigen Stellen, vergleichen Sie Vers für Vers. Und Sie werden feststellen, dass die Heilige Schrift was? Der Schlüssel ist. Die Heilige Schrift ist der Schlüssel, die Heilige Schrift aufzuschließen. So einfach. Diejenigen, die unter Gebet die Heilige Schrift studieren, gehen weiser aus ihrem Studium hervor, als sie die Bibel aufgeschlagen haben. Es gibt keine Entschuldigung für uns. Wenn wir Fluch in unserem Leben erleben, dann ist es, weil unser Geist nicht gefüllt ist, nicht geschärft ist durch das Wort Gottes. In Erziehung von Ellen White, das Buch, heißt es, es ist die Aufgabe wahrer Erziehung, Entschuldigung, wir sind in unserem gefallenen Zustand mit geschwächten Kräften beschränkt, Sicht außerstande, sie richtig zu deuten. Wir bedürfen der völligen Offenbarung des Wesen Gottes, die er in seinem geschriebenen Wort gegeben hat. Die Heilige Schrift stellt die vollkommene Wahrheitsnorm dar und als solche sollte man ihr den höchsten Platz in der Erziehung einräumen. Es ist die Aufgabe wahrer Erziehung, dieses Vermögen zu entwickeln, die Jugend zu selbstständigen, denkenden Menschen heranzubilden und nicht zu Nachplapperer fremder Gedanken. So entstehen oft auch Irrlehren. Man schaut sich irgend so ein Irrlehren-Video an, das macht Sinn, das ist in sich schlüssig. Ja, dann sagt er ja die Wahrheit, denkst du, ja, weil du das Wort Gottes nicht kennst. Wir müssen uns selber anzweifeln. Darum sind wir auch so schwach. Weiter sagt sie, statt gelehrte Schwächlinge könnten die Lehranstalten dann Männer ins Leben hinauslassen, die selbstständig denken und handeln können. Männer, die Meister und nicht Sklaven der Verhältnisse sind oder der Umstände. Männer, die sich durch Weite des Gesichtskreises und Klarheit des Denkens auszeichnen und den Mut der eigenen Überzeugung besitzen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ein Mann, der das Wort geschärft hat, sein Verstand mit dem Wort, wusste, wohin er sich hinstellen kann. Weißt du es, wo du dich hinstellen sollst? So, ich fasse zusammen. Das sind die drei Punkte, die wir uns angeschaut haben. Historisch-kritische Methode, wie Satan uns unterwandert in der Theologie, dass das Wort kraftlos ist und nicht das gerade Wort gepredigt wird und deswegen wir Kraftlosigkeit erleben und Fluch in der Welt und kein Segen in unserem Leben. Und dann der Zeitfaktor, wie Satan uns an den Finger gewickelt hat, wir gerade in Deutschland mit diesem Wohlstand, zweites Auto, dritter Urlaub, sonst was für ganzen Sachen, schön und gut, aber dann fahren wir zur Hölle, oder? Was haben wir davon von diesem Leben? Dann ist das Leben umsonst gewesen. Das Ziel ist, dass wir gerettet werden. Diese Erde ist nicht unser Zuhause. Diese Erde wird brennen. Aber es fing alles an mit Einzelnen. Einzelne. Und mein Appell ist heute, bist du ein Einzelner davon, der dich angesprochen fühlt von dem Heiligen Geist, das Wort Gottes selbst in die Hand zu nehmen, nicht ein Opfer der Umstände und der Zeit zu sein. Dass du zu Hause wirst im Wort Gottes und dass du selber möchtest Segen erfahren, zum Kopf werden und nicht der Schwanz, erhöht zu werden, damit die Leute, die um dich herum Leid erleben, Kraft erfahren von dir. Das gerade Wort muss auf der Kanzel gepredigt werden. Reformen werden in den Kneipen stattfinden. Segen wird in die Familien eintreten und Segen in die Gesellschaft. Diese Gemeinde hier Sendling, wir könnten für die große Stadt München ein Segen werden. Wir könnten von Gott erhöht werden. Sie würden aufschauen und sagen, zeige mir den gerechten Weg. Steht's nicht in der Bibel? An dein Zipfel, da werden einige und da werden an dir hängen und fragen nach dem Pfad der Vorzeiten, welchen man gehen soll. Das Adventvolk ist bestimmt, das gerade Wort gegen den babylonischen Wein zu predigen, Irrlehren zu beseitigen. Das gerade Wort muss her. Also bist du ein Einzelner, der statt Opfer der Umstände und des Systems zu sein, einer, der sein möchtest, der aus der Matrix aussteigt, der die Schrift nimmt und ein fleißiger Student wird? Nimm das Wort Gottes so, wie es ist, nicht wie du es haben willst. Segen wird kommen aus dem Glaubensgehorsam in jedem Bereich. Dann wird Gott dich erhöhen und zum Heilmittel machen der ganzen Welt. Amen.